Röstrix, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Jérôme Brunel und außerdem wieder mit dabei Franz Neumeier in München. Servus.
Hallo Jérôme.
So, schön, dass du wieder da bist. Wir haben wieder einige Themen ausgegraben, alles rund um das Thema Kreuzfahrten. Und bevor wir so mit den ersten Themen anfangen, vielleicht noch erstmal was in eigener Sache, nämlich unser kleinstes Hörertreffen der Welt @gmx.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, falls Sie da teilnehmen wollen. Und ich bin schon so aufgeregt wegen diesem Kreuzfahrttreffen oder diesem Podcast-Treffen, dass ich das schon gar nicht mehr richtig aussprechen kann. Und
so klein ist es ja auch gar nicht. Wir haben schon einige Anmeldungen.
Ja, es wird vermutlich nicht mehr das Kleinste.
Also wir müssen da ein bisschen tricksen, damit wir das mit dem Rekord noch hinkriegen und uns trotzdem freuen, dass so viele Leute kommen.
Es werden also einige Leute kommen, haben schon fest zugesagt. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Und wenn Sie da auch noch teilnehmen wollen, dann melden Sie sich einfach per E-Mail. Wir können Sie da irgendwie noch unterbringen zwischen den 200-300 Hörern, die da bei uns erscheinen werden. Naja gut, 200-300 werden es nicht ganz sein. Der Termin ist der 18. April 2015. Der Ort ist leider immer noch nicht bekannt, aber wenn dieses hier ausgestrahlt wird, ist es vielleicht...
So ein kleines bisschen in München.
Ja, gut, München, absolut, ja. München, das ist sicher, aber München ist ja jetzt nicht gerade die kleinste Stadt, so wie Horb zum Beispiel. Aber wir sind noch auf der Suche nach einer guten Location. Ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass wir es bald hinbekommen. Und diejenigen, die sich da angemeldet haben, bis dahin, die bekommen dann natürlich sofort Bescheid, sobald die Location steht. Ich weiß, der eine oder andere wartet schon sehnsüchtig, weil Hotels gebucht werden müssen und so weiter. Sobald wir es haben, melden wir uns per Mail und teilen das mit. Und wie gesagt, wenn Sie auch noch teilnehmen möchten.
Wer Hotel buchen will, kann das tun. Also der Termin 18.04., der steht felsenfest und Uhrzeit Spätnachmittag irgendwo 17 Uhr wollen wir anfangen. Genau. Das steht auch. Also das ist bombenfest. Es ist nur einfach der exakte Ort, ob nur im Süden, Norden, Osten, Westen oder Mitte, wissen wir noch nicht ganz genau, aber der 18.04. steht.
Gut, aber die Familie, die mich da angefragt hat, hat eben gesagt, ja, wir haben kleine Kinder und es wäre schon schön, wenn das Hotel in der Nähe von dem Ort wäre. Deswegen, wie gesagt, wir schauen so schnell es geht, aber wir können leider nicht zaubern. Wir wollen das ja möglichst kostenfrei bekommen. Also wir wollen da keine Saalmiete oder so bezahlen und das macht die Sache natürlich nicht so ganz einfach. So, kommen wir zu unserem ersten Thema heute. Sie haben es ja bestimmt auch in den Medien gehört, dass es einen Anschlag in Tunesien gegeben hat. Wir wollen da nicht allzu sehr drauf eingehen, denn wir haben zu diesem Thema schon mal eine Folge aufgenommen, nämlich am 16. Juli 2014. Die Folge heißt Krieg, Krise, Piraten, wie sicher sind Kreuzfahrten? Da sind wir dann sehr ausführlich auf dieses Thema eingegangen, deswegen wollen wir das nicht nochmal besprechen. Aber wenn Sie das Thema interessiert und Sie diese Folge noch nicht gehört haben, dann können Sie sie nachhören. Die kam, wie gesagt, am 16. Juli 2014 in iTunes raus. Da können Sie dann einfach nochmal nachschlagen und sich das anhören, wenn Sie möchten. Aber es gab noch eine zweite Nachricht zu dem Thema, nämlich die Reedereien streichen die Anläufe in Tunesien. Franz, ne?
Ja, das ist eigentlich eine sehr logische und erstmal zwingende Konsequenz nach so einem schrecklichen Ereignis. Es sind ja wirklich eben leider 17 von den 20 Todesopfern sind tatsächlich Kreuzfahrtpassagiere, weil eben wirklich die Ausflüge in dem Nationalmuseum sowohl von der MSC Splendida als auch von der Costa Fascinosa ausgerechnet genau zum Zeitpunkt der Anschläge sind dort wohl in der Nähe oder direkt im Museum Ausflüge gewesen von den Reedereien. Deswegen ganz, ganz tragisch, dass wirklich fast alle der Todesopfer tatsächlich Kreuzfahrtpassagiere waren. Und da kann eigentlich keine Reederei der Welt mehr sagen, da fahren wir nächste Woche wieder hin. Auch wenn natürlich, ja, so ein Ereignis immer und überall eigentlich passieren kann. Und mir jetzt auch Tunesien sehr, sehr leid tut als Land, die sich gerade so ein bisschen wieder gefangen haben, unglaublich stark vom Tourismus abhängen und sehr, sehr angewiesen sind darauf, dass Touristen ins Land kommen, auch um das Land politisch wieder zu stabilisieren. Denn wirtschaftliche Stabilität heißt oft dann eben auch wirtschaftliche Stabilität. Insofern fürs Land ganz schwierig, aber für die Reedereien, und zwar eigentlich für alle Reedereien weltweit, die in diesem Jahr Tunesien geplant haben, ist völlig klar, da kann man erstmal nicht mehr hinfahren. Ich glaube, für den Herbst ist es bei der einen oder anderen Reederei noch nicht ganz so klar, aber zumindest jetzt mal die nächsten Monate wird sicher bis in den Sommer hinein, denke mal so bis Juni, Juli, wird sicher niemand hinfahren. Vielleicht, dass dann im Herbst so September, Oktober, November, dass die Anläufe dann doch wieder stattfinden. Das hängt dann sicher davon ab, wie es in dem Land jetzt weitergeht. Musik.
Kustrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Und vor zwei Folgen haben wir uns über das Thema Fotografie auf Schiffen oder Nebenschiffen auf Landausflügen unterhalten. Und wir haben enorm viele Kommentare auf diese Folge bekommen und haben uns natürlich darüber gefreut. Ich würde sie gerne alle vorlesen, aber die sind teilweise so unglaublich lang. Ich glaube, mehrere DIN A4 Seiten, das schaffen wir einfach nicht. Aber an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Volker, an Andreas und an Peter, die da kommentiert haben. Wenn Sie die Kommentare, die sehr interessanten Kommentare nachlesen möchten, dann können Sie das auf unserer Webseite auf cruisetricks.de beim jeweiligen Podcast und vielleicht möchten Sie auch noch kommentieren. Und vielleicht noch ein Hinweis, weil es offensichtlich sehr viele interessiert. Wenn Sie einen interessanten Podcast suchen zum Thema Fotografie, also mit Leuten, die sich da wirklich gut auskennen, weil ich muss ja ehrlich zugeben, ich persönlich bin ja kein Experte, Franz da schon mehr, aber wenn Sie wirklich mit ausgesprochenen fotografischen Meistern sich einen Podcast anhören wollen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Happy Shooting, der Fotopodcast. Da sprechen zwei junge Menschen über das Thema Fotografieren, wie ich finde, sehr gut. Und der eine der beiden, die da auftreten, tritt auch bei Vrindt auf. Wer redet, ist nicht tot. So heißt dieser Podcast. Und in manchen Folgen dieses Podcasts, die sind dann auch dementsprechend betitelt, taucht einer der beiden dann ebenfalls auf und erzählt da was über Fotografie, wie ich finde, sehr interessant. Ich höre mir das immer sehr gerne an. Also entweder Happy Shooting, der Fotopodcast, oder dann die ein oder andere Folge von Vrindt, die da eben auch auf das Thema Fotografie eingeht. Sehr empfehlenswert meiner Meinung nach. Und wenn Sie uns dann weiterhin hören, dann können Sie auch gerne diesen Podcast hören.
Nachdem es dort nicht um Kreuzfahrten geht, ist es ja keine Konkurrenz.
So sieht's aus. So, ich muss jetzt gerade ein bisschen in meinen E-Mails kramen, um die richtige E-Mail herauszufinden, nämlich von Udo. Der Udo hat uns nämlich geschrieben, eine sehr interessante E-Mail, und er hat da einen sehr interessanten Vergleich gemacht, nämlich mit der Mein Schiff 3 und mit einer Luxusreederei. Und er hat sich überlegt, was ist eigentlich günstiger? Fahre ich lieber mit der Lurial oder fahre ich mit der Mein Schiff 3? Wie sieht es eigentlich mit den Kosten aus? Und Franz, da hat er was ganz Interessantes, wie wir finden, herausgefunden. Denn eigentlich sollte man meinen, mit der Mein Schiff 3 wäre es günstiger gewesen, aber so ganz war das gar nicht.
Naja, hat er wirklich eine sehr, sehr spannende Rechnung aufgemacht. Also zum einen, ich denke, wir sollten die Mein Schiff 3 da tatsächlich als Beispiel nehmen. Ich glaube, es ist sogar gar kein so optimales Beispiel, weil ja auf der Mein Schiff 3 tatsächlich sogar relativ viel inklusive ist. Aber Mein Schiff 3 soll hier vielleicht einfach mal tatsächlich stehen für alle großen Massenmarktschiffe, würde ich mal so sagen. Und er hat da wirklich eine sehr spannende Rechnung aufgemacht. Er war anscheinend, weil ich vermute mal über Weihnachten oder über Silvester, weil die Reise relativ teuer war, also in der Außenkabine für 2000 Euro pro Person.
2520 Euro.
Nee, das ist der Preis für die L'Oréal. Die 2000 Euro war Mein Schiff pro Person und er ist wohl mit Kind unterwegs. Und er hat das dann eben verglichen und hat gesagt, ich habe erstens die 2000 Euro Reisepreis, dann hat er offensichtlich sämtliche Spezialitätenrestaurants durchgemacht und hat also nochmal 500 Euro Extrakosten für die Spezialitätenrestaurants und Getränke dort. Und hat das dann verglichen und hat gesagt, jetzt nehme ich mal die L'Oréal von Ponant, also wirklich eine 264 Passagiere Luxusjacht von der französischen Reederei, und vergleiche mal die Preise. Und er ist dort tatsächlich auf einen Preis gekommen, der ungefähr dasselbe bzw. sogar ein kleines bisschen billiger war als das, was er auf der Mein Schiff 3 bezahlt hat. Obwohl man jetzt normalerweise sagen würde, Luxusjacht und gehobener Massenmarkt kann man eigentlich nicht wirklich vergleichen. Preislich Luxus ist immer viel teurer. Und er hat genau das Gegenteil bewiesen und gesagt, stimmt nicht immer. Also natürlich ist es üblicherweise teurer, aber eben nicht immer. Und wenn man geschickt schaut, die richtigen Angebote findet, und das ist, glaube ich, das, was seine Rechnung wunderbar zeigt, ist, dass man da auch mal Luxus fahren kann, ohne wahnsinnig teuer zu sein im Vergleich zu dem, wo man normalerweise glaubt, dass es erschwinglich und normal bezahlbar ist.
Wobei, Franz, ich möchte ein bisschen wie dir widersprechen, weil du hast recht, die Reise, die er da verglichen hat, die beiden Preise sind ungefähr gleich. Allerdings hat er eines nicht gemacht, was man aber hätte machen können, nämlich er hatte relativ viel Nebenkosten, weil er eben in den Zuzahlrestaurants gegessen hat und weil er offensichtlich auch Getränke an Bord getrunken hat, die zuzahlungspflichtig waren, so dass er da auf...
Beziehungsweise in den Spezialitätenrestaurants,
genau,
wo man ja auch bei der Mein Schiff 3 die Getränke bezahlen muss.
So, und hätte er darauf verzichtet, also hätte er einfach in dem öffentlichen Restaurant gegessen und hätte, also in den normalen Restaurants gegessen, dann wäre er auf einen deutlich günstigeren Preis gekommen. Also ich finde, insofern hinkt der Vergleich ein bisschen, weil als ich zum Beispiel auf der Mein Schiff unterwegs war, habe ich eben darauf verzichtet, bis auf ein einziges Mal, wo ich im Surf and Turf, nee, nicht im Surf and Turf, im Gosch-Restaurant gegessen habe, da hatte ich eigentlich keine Nebenkosten und habe dadurch viel Geld gespart. Und ich finde, auf der Mein Schiff-Flotte kann man durchaus ohne Zuzahlrestaurants auskommen. Und die wirklich teuren Getränke, na gut, die sind halt zuzahlungspflichtig, aber da stellt sich für mich natürlich die Frage, muss ich das haben? Also muss ich jetzt ein Champagner haben oder reicht nicht irgendwie ein schöner, leckerer Cocktail? Das ist natürlich Geschmacksfrage, aber hätte er darauf verzichtet, wäre es schon günstiger gewesen auf der Mein Schiff 3.
Naja, natürlich kann man das so sehen. Und du und ich, wir sind da beide relativ ähnlich. Wir geben nicht so wahnsinnig viel an Bord zusätzlich aus. Also auch wenn ich mit jetzt, gehen wir wirklich mal ein kleines bisschen von TUI Cruises weg, wo ja tatsächlich dieses Premium All-Inclusive, wo nicht alles inklusive ist, aber doch sehr viel, wie du sagst, man kann tatsächlich sehr, sehr gut ohne Extrakosten auskommen. Gehen wir mal davon weg und sagen, AIDA, Royal Caribbean, Norwegian, Holland America, was auch immer, und vergleichen das damit, dann komme ich mit sehr wenig Nebenkosten aus, wenn ich es darauf anlege. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ich fahre in Urlaub, da lasse ich es mir gut gehen, da lasse ich es krachen, da möchte ich natürlich auch in ein tolles Spezialitätenrestaurant, da möchte ich ein anständiges Steak im Steakhouse essen, da gehe ich auch mal in ein Fine-Dining-Restaurant und die Nebenkosten entstehen und das ist eher eigentlich das typische Verhalten. Also die meisten Leute geben an Bord tatsächlich relativ viel aus. Eine Bordrechnung von 500-600 Euro ist nicht ungewöhnlich und ist nicht überraschend. Und insofern ist es, glaube ich, nicht so abwegig, was er da tut. Zum anderen muss man natürlich auch sehen, er vergleicht mit einem Schiff, in dem tatsächlich alles inklusive ist, beziehungsweise bei Ponant ist es ab der Sommersaison, ab der kommenden sind tatsächlich auch Getränke komplett inklusive. Er vergleicht es natürlich auch mit einem Schiff, wo die Dinge, die bei anderen Reedereien, bei günstigeren Reedereien extra kosten, sind die Leistungen da eben schon inklusive. Und da macht es schon auch gewissen Sinn, das jeweils mit einzurechnen, zu gucken, wie komme ich insgesamt raus. Aber es hängt natürlich ganz, ganz stark von dem eigenen Konsumverhalten ab. Es hängt davon ab, ob ich regelmäßig in Spezialitätenrestaurants gehe, ob ich teure Weine trinke, ob ich eben zum Beispiel auch jeden Abend mir eine Flasche Wein bestelle und nicht den Tischwein trinke, wenn es denn den dazu gibt, je nach Reederei. Und da kommt dann einfach schon Nebenkosten zusammen. Und wie gesagt, das ist nicht so ungewöhnlich. Das machen recht viele Passagiere. Gott sei Dank machen die das, weil sonst könnten wir zwei nämlich nicht so günstig fahren auf den großen Schiffen. Weil natürlich die Reedereien, gerade im Massenmarkt, zunehmend und immer stärker tatsächlich an diesen Nebenkosten vor allem verdienen. Die Reisegrundpreise sind nicht mehr das, wo Reedereien wirklich viel Geld verdienen, sondern das Geld kommt über die Nebenkosten rein. Und deswegen fördern sie das natürlich auch, aber die Passagiere geben dieses Geld auch tatsächlich aus.
Gut, viele sagen natürlich, Urlaubszeit ist die schönste Zeit des Jahres, da will ich jetzt nicht auf jeden Cent achten.
Ja, also ich gehe auch gerne in Spezialitätenrestaurants, wobei ich tue mich da zunehmend schwer, noch zu trennen zwischen, würde ich es privat auch machen oder ist es dann doch die berufliche Neugier. Aber auch wenn wir also privat bezahlt als Familie Urlaub fahren, gehen wir schon einfach auch in das eine oder andere Spezialitätenrestaurant. Wie gesagt, da kann ich nicht so genau trennen, ob ich jetzt da vor allem dann aus beruflicher Neugier hingehe oder weil ich es wirklich privat unbedingt will. Aber wir tun es. Und ich trinke auch einfach mal ein Glas oder zwei Gläser Wein an dem Abend oder ich bestelle mir einen Cocktail in der Bar vor oder nach dem Abendessen. Also da kommt schon auch so ein bisschen was an Nebenkosten durchaus zusammen. Und dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, einfach mal zu rechnen. Was auch eine Rolle spielt, und das ist gerade jetzt in dem Fall, der Udo reist noch mit einem Kind, da können die Preise auch nochmal sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob die Reederei sehr günstige Kinderpreise hat. Im Fall von Ponant ist das so, dass Kinder tatsächlich sehr, sehr wenig bezahlen. In seiner Beispielrechnung, die Reise, die er da anführt, hat er 2520 Euro pro Person plus 350 Euro fürs Kind
aufgeführt. Das war wahrscheinlich
für den Flug. Das ist natürlich wirklich.
Also ich vermute, das war für den Flug.
Die Preise, die er hat, sind jeweils ohne Flug. Also das ist wohl wirklich so eine Pauschale, die 350 klingen nach 50 Euro pro Tag. für ein Kind bei einer 7-Tage-Reise. Und das kann dann schon sein, dass gerade in dem Luxusbereich eine Reederei einfach mal sehr, sehr günstige Kinderpreise hat. Und wenn ich das mit einer großen Reederei vergleiche, die vielleicht gar keine Kinderpreise hat oder die Kinderpreise nicht so günstig sind, wo man einfach so die normale dritte Person-Preis für das dritte Bett in der Kabine eben für das Kind bezahlen muss, kann das ganz schnell ziemlich ins Geld gehen. Und wenn ich das dann vergleiche mit einer Luxusreederei, die möglicherweise ein Kind kostenlos mitfahren lässt oder eben für relativ wenig Geld, dann kippt allein dadurch der Vergleich schon.
Wobei, soweit ich weiß, zumindest bei TUI Cruises ein Kind gar nichts kostet.
Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber du magst recht haben, ja.
Also wir haben damals fürs Kind nichts bezahlt. Gut, da war er noch unter 3 Jahre alt. Aber soweit ich weiß, solange das Kind in der Kabine der Eltern mitreist, kostet das schlicht gar nichts. Der Flug kostet natürlich ab einem bestimmten Alter. Ab 3.
Gut, aber der kostet jetzt überall dasselbe.
Genau,
da fliege ich jetzt nicht bei der einen teurer als bei der anderen, wenn ich nicht Business.
Da hat die Reederei einfach nichts mit zu tun.
Ja, also natürlich gibt's Paketangebote von Reedereien manchmal, wo die Flüge sehr günstig sind. Royal Caribbean hat gerade zum Beispiel eine Aktion, wo man für 49 Euro die Fluganreise unter Umständen noch bekommt ab Frankfurt. Da gibt's immer wieder mal Sonderdeals, aber grundsätzlich ist der Flug natürlich separat. Den würde ich jetzt da auch gar nicht groß versuchen mit reinzurechnen. Das macht die Sache nur unnötig kompliziert und bringt nichts.
Du hast gerade Ponant angesprochen. Er ist unterwegs mit einem Kind. Ist das denn für ein Kind schön, auf so einem kleinen Schiff unterwegs zu sein? Mal ganz ehrlich, oder wäre das dann nicht besser auf einem Schiff wie AIDA oder TUI Cruises, wo es auch eine Kinderbetreuung und auch Kinderbespaßung gibt, mitzufahren? Ich finde, das ist auch so ein kleiner Aspekt.
Also das kommt natürlich zum einen sehr aufs Kind an. Ja, also wir haben ja mit unserer Tochter habe ich glaube ich schon oft erzählt, auf Flussraddampfern haben wir angefangen, das ja auch also ein sehr altes Publikum ist, überhaupt nicht für Kinder geeignet ist. Sie war immer das einzige Kind an Bord, aber solange sie wirklich klein war, so 2, 3, 4, auch 5 Jahre noch, hat sie eigentlich riesen Spaß an Bord gehabt, da hat sie gar kein Problem damit gehabt. Sobald sie dann älter geworden ist, ja, da war es durchaus sinnvoll, auf einem Schiff zu sein, wo ein bisschen Kinderanimation, Kinderbetreuung da ist. Aber auch da darf man nicht unbedingt davon ausgehen, dass jetzt bei Luxusreedereien das nicht der Fall ist. Es ist häufig nicht so. Bei Ponant gibt es eine Kinderspielecke. Es gibt jetzt keine wirkliche Kinderbetreuung. Also es ist so ein bisschen für Kinder gesorgt. Aber es ist natürlich kein Vergleich jetzt mit einem Kinderland bei AIDA, bei TUI Cruises, bei all den großen Reedereien. Das kann man nicht vergleichen. Wenn ich Hapag-Lloyd nehme, da ist sogar eine sensationelle Kinderbetreuung. Also das Beste, was man sich an Kinderbetreuung nur vorstellen kann, mit richtig ausgebildeten Nannies und einem tollen Programm. Also auch da muss man natürlich einfach sich das so ein bisschen anschauen, vergleichen. Und es hängt dann einfach auch von dem einzelnen Kind ab. Also es gibt Kinder, die kommen mit sich alleine wunderbar zurecht und sind glücklich und finden immer irgendwas, woran sie Spaß haben. Und es gibt Kinder, die brauchen einfach die Intensivbespaßung. Und dann ist natürlich ein großes Schiff mit großem Kinderland und ganz vielen anderen Kindern deutlich besser. Dann spielt der Preis auch nicht so die große Rolle. Da geht es dann wirklich darum, dass man im Urlaub halt Freude hat.
Das heißt, es lohnt sich also durchaus mal zu vergleichen zwischen einer Massenreederei und einer Luxusreederei. Manchmal ist es preislich dann doch sehr eng zusammen, ne?
Ja, ich glaube, es lohnt sich tatsächlich immer wieder mal so ein bisschen links und rechts hinter den Scheuklappen rauszuschauen, über den Tellerrand zu blicken und einfach nicht von vornherein davon auszugehen, dass Premium oder Luxus automatisch furchtbar viel teurer ist, sondern ruhig sich die Angebote da mal anschauen und vergleichen, wirklich die Gesamtkosten durchrechnen. Und manchmal erlebt man dann, wie eben auch unser Hörer Udo, eine kleine Überraschung und merkt, hoppla, so teuer ist es ja gar nicht, vielleicht sogar ein bisschen günstiger.
Großrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Und unser letztes Thema ist ein sehr interessantes, wie ich finde, nämlich der Markt, also der Kreuzfahrtmarkt in Deutschland ist wieder gewachsen und mittlerweile, Franz, der zweitgrößte der Welt. Das finde ich doch erstaunlich.
Ja, wir haben es jetzt nach ganz vielen Jahren, in denen es immer wieder heißt, nächstes Jahr schaffen wir es vielleicht. 2014 haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben Großbritannien überrundet und sind jetzt mit 1,77 Millionen Deutschen, die 2014 auf Kreuzfahrt gegangen sind, tatsächlich der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt, was dann doch eine ganz ordentliche Hausnummer ist. Wobei natürlich ein ganz, ganz großer Teil, also deutlich über 50% tatsächlich auf AIDA und TUI Cruises entfällt, also auf nationale Reedereien. Insofern ist für die internationalen Reedereien zwar Deutschland ein sehr wichtiger, ein sehr großer Markt, aber tendenziell Großbritannien für die internationalen Reedereien trotzdem noch wichtiger als Deutschland.
Und der größte natürlich immer noch Die USA.
Die USA, die USA. Immer mit gutem Abstand, die werden wir auch nie einholen. Die einzigen, die das vielleicht schaffen könnten, und deswegen ist, glaube ich, unser Ruhm als auf Platz 2 auch nur von kurzer Dauer. Experten gehen davon aus, dass vermutlich 2017 China Deutschland überrunden wird und auf Platz 2 kommen wird und vielleicht dann irgendwie 2020 oder so vielleicht sogar schon die USA überrundet. Da spekuliere ich jetzt ein bisschen, aber das Wachstum ist dort so rasant. Also da ist wirklich jedes Jahr mehr als Verdoppelung. Das sind Zuwachsraten, von denen kann man bei uns in den USA überall eigentlich nur träumen. Und das Potenzial dort ist natürlich riesengroß und die Reedereien fangen gerade erst an, große neue Schiffe dorthin zu schicken. Also da wird noch ganz viel passieren und es wird sehr schnell gehen. Insofern sonnen wir uns in unserem Ruhm, genießen wir unseren Platz 2, lange wird es nicht halten.
Wobei ich das ganz interessant finde mit dem chinesischen Markt, sind das Leute, die aus China kommen und dann aufs Kreuzfahrtschiff gehen oder sind das Leute aus dem Ausland, die dann auf Schiffe gehen, die von China ablegen?
Na, es geht tatsächlich um den chinesischen Markt selbst, also der chinesische Quellmarkt, ja, wie das so schön heißt.
Da würde mich echt mal interessieren, wie so eine Kreuzfahrt abgeht oder abläuft, weil ich ja schon mal eine Flusskreuzfahrt gemacht habe, auf dem Yangtze habe ich ja schon öfter erzählt, und die lief so dermaßen anders ab als jetzt eine europäische Kreuzfahrt, dass mich interessieren würde, ob so eine Kreuzfahrt auf dem Meer dann ebenfalls komplett anders abläuft oder ob sich das dann doch ähnlich abspielt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, da mal mitzufahren auf so einem chinesischen, in Anführungszeichen, Kreuzfahrtschiff, kann ich mal berichten, wie es da war. Und ich glaube, also zum Beispiel Unterhaltung hat überhaupt fast keine Rolle gespielt auf dem Schiff.
Ja, also da sind sich natürlich die großen Reedereien auch noch nicht ganz so sicher und werden da sicher einiges ausprobieren. Ich glaube, es ist natürlich auch in China ein Teil, und das sind gerade die Leute, die sich eine Kreuzfahrt jetzt auch schon leisten können, die zum Teil ja natürlich auch nach Europa, Chinesen sind in Europa ganz, ganz stark eigentlich auf Kreuzfahrten vertreten, auch in den USA, in der Karibik, in Alaska. Das sind Leute, die oft ja auch im Westen ausgebildet sind, die sehr westlich orientiert sind und die tatsächlich dieses westliche Entertainment, die Las Vegas Shows an Bord und sowas ausdrücklich wollen. Also USA, Europa ist in China in diesen Kreisen ja sehr, sehr beliebt und insofern werden sich die Produkte ganz sicher unterscheiden. Natürlich, gerade bei den Restaurants auch werden die Reedereien da einiges tun und verändern im Vergleich zu dem, was sie in Europa und in den USA anbieten. Aber so im ersten Schritt, die Leute, die jetzt in China auf Kreuzfahrt gehen, glaube ich, sind sehr, sehr interessiert an diesem internationalen, an diesem amerikanischen, an dem europäischen, was die Schiffe bieten. Aber in der Entwicklung natürlich, wenn der Markt immer schneller wächst, werden die Kreuzfahrten sicher dann auch immer spezieller aus unserer Sicht werden und uns sicher dann vielleicht auch für einen Europäer, wie soll ich sagen, eher etwas schwierig vielleicht sein, wenn man sich da einbucht und dann 95%, 98% der Gäste Chinesen sind, könnte sein, dass man sich dann als Europäer als Exot fühlt, sagen wir es mal so.
Ich will nur mal ein Beispiel geben. Was typisch chinesisch ist und was die Reedereien treffen könnte, ist zum Beispiel, wenn wir, Franz und ich, wenn wir zwei essen gehen, dann essen wir zusammen, dann unterhalten wir uns und danach trinken wir vielleicht noch einen Kaffee und es gibt noch einen Nachtisch und dann bleiben wir immer noch sitzen und bestellen noch ein Bierchen und bleiben da, also was weiß ich, bis 23 Uhr abends und unterhalten uns da. In China ist das völlig anders. Also da trifft man sich, da isst man zusammen und sobald der Letzte fertig ist mit Essen, steht man auf und geht. Ja, und dann ist fertig. Als ich das erste Mal erlebt habe, war ich völlig fassungslos und sagte zu meiner Frau,
wieso gehen die denn alle?
Nein, die gehen nach Hause.
Nach Hause ins Bett? Oder?
Genau, oder nach Hause halt. Ja, wir waren meistens Mittagsessen, da wurde mittags gegessen, dann war der Letzte mit Essen fertig und dann standen alle auf und sind gegangen. Und ich war völlig perplex, was das jetzt soll. Wieso stehen die jetzt alle schon auf? Ich wollte doch jetzt eigentlich noch gemütlich da zusammensitzen. Nee, die sind dann aufgestanden, sind gegangen, das war's. Und auf dem Schiff, denke ich, wird es dann auch ähnlich sein. Ja, da wird für die Reedereien ganz gut sein, weil die Tischzeiten dann kürzer sind, ja, und die dann einfach mehr Leute durchschleusen können. Auch der Unterhaltungsbereich, wenn also die, sage ich mal, die Mittelklasse, die chinesische, die jetzige Mittelklasse auf die Schiffe kommt, ich glaube, dann wird sich doch einiges ändern, weil das sind ja auch oft Menschen, die noch nie aus China raus sind und die erwarten dann auch chinesisches Essen und die erwarten dann auch chinesisches Unterhaltungsprogramm, wenn sie überhaupt Unterhaltungsprogramm wissen wollen und nicht in ihrer Kabine mit ihrem Nachbarn irgendwelche Würfelspiele oder Kartenspiele spielen, ja, wie ich das gesehen habe auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Yangtze. Da gab es zwar auch ein Unterhaltungsprogramm, ein kurzes, abends eine halbe Stunde, aber dann war das vorbei, dann sind die aufgestanden und sind in ihre Kabinen gegangen. Die Bar wurde nicht genutzt, sondern die sind in ihre Kabinen, haben da Karten gespielt. Ja, weil sie also das zu Hause auch machen.
Ich glaube, wir müssen uns einen Sponsor suchen, der uns einfach mal auf eine Kinderkreuzfahrt mitnimmt und wir schauen uns das an und dann erzählen wir drüber.
Genau, sehr gerne. Ich würde gerne mal auf so eine Kreuzfahrt in China gehen. Das werde ich auch irgendwann mal machen. Habe auch schon mit meiner Frau drüber gesprochen, so in 1-2 Jahren. Dieses Jahr wird's nix, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr wollen wir vielleicht mal eine Kreuzfahrt von China aus machen. Würde sich ja mal anbieten, zumal ich ja eben die Gegend dort dann auch noch nicht so gut kenne. Mal schauen, dann kann ich dann davon vielleicht eines Tages berichten.
Bin ich sehr neugierig.
So, und wenn Sie wollen, dass ich über die chinesische Kreuzfahrt berichte oder der Franz, dann spenden Sie uns doch Geld. Das können Sie gerne tun für diesen Podcast. Wir freuen uns über Spenden jeglicher Art und wie Sie das tun können, erfahren Sie auf unserer Webseite oder schreiben Sie uns einfach. Wir freuen uns.
Aber für die China-Kreuzfahrt müssen die Beträge dann schon ziemlich hoch sein.
Ja, ne? Aber wenn es viele machen, viele kleine Beträge machen dann auch einen großen Betrag. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann tun Sie das gerne. Zum Beispiel, indem Sie uns kommentieren in iTunes oder indem Sie uns vor allen Dingen weiterempfehlen. Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Hörer. Franz hat ja vorhin gesagt, 1,77 Millionen Kreuzfahrten letztes Jahr. Da muss doch der ein oder andere Interesse haben an einem Podcast zum Thema Kreuzfahrt. Also, wenn Sie jemanden hören, der sich gerade für Kreuzfahrten interessiert, empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Wir freuen uns, wie gesagt, über jeden Hörer. Und wenn Sie bei unserem Hörertreffen am 18. April dabei sein wollen, wir haben es ja am Anfang gesagt, khdw@gmx.de, melden Sie sich einfach und dann bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Das war's für diese
faszinierende
Woche.
Faszinierend, das muss ich noch sagen, die Zahl, weil die finde ich wirklich beeindruckend. Ja. Faszinierende 15,6 Millionen Nächte haben Deutsche 2014 auf Kreuzfahrtschiffen verbracht, zusammengerechnet. 15,6 Millionen Nächte. Irgendwie eine unvorstellbar lange Zeit, oder?
Wobei 6 Millionen davon warst ja du.
Mindestens.
Das war's für diese
Woche. Ich glaube, ich habe gerade mal 90 davon beigetragen.
Na, immerhin. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Franz Neumeier bedankt sich auch artig in München.
Dankeschön. Einen schönen Abend noch.
Und Jerome Brunel sagt auch ganz nett Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Servus.